Laut Lexikon ist eine Durchhalteparole eine Parole, die dazu auffordert, in einer offensichtlich aussichtslosen Situation um jeden Preis durchzuhalten. Einer der bekanntesten, wie ich finde, bekanntesten Durchhalteparolen im Radsport kam vom Radrennfahrer Udo Bölz bei der Tour de France im Juli 1997. Er war einer der Radprofis, die bei dem Team Telekom mitgefahren ist. Und bei einer sehr schwierigen Bergetappe hat er seinen Mannschaftskollegen und Kapitän Jan Ullrich folgenden Satz zugerufen. Die meisten kennen ihn: Quäl dich, du Sau. Bis heute hält sich die Behauptung, dass dieser Satz der Grund gewesen wäre, dass Jan Ullrich Tour de France-Sieger 1997 geworden wäre. Ich kann das nicht beurteilen, aber sicher ist, dass Jan Ullrich, als Bölz diesen Satz sagte, nochmal seine letzten Kraftreserven mobilisiert hat. Die Durchhalteparole hat bei ihm funktioniert. Wenn, so vermute ich mal, Ullrich in diesem Moment aber keine Reserven mehr gehabt hätte, dann hätte die Parole auch bei ihm nichts bewirkt. Und genau darum geht es heute, so im übertragenen Sinne, in dieser Ostersonntagspredigt. Wir haben das hier schon mehrmals gemacht. Wir Christen propagieren schon seit Jahrhunderten diesen bekannten Satz: Jesus ist auferstanden. Wir haben es vorhin gesagt, der Herr lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Die Frage ist, ob dieser Satz für uns nur so eine Durchhalteparole ist, um uns selbst nochmal Mut zu machen, unseren letzten Funken Glauben nochmal zu aktivieren, damit wir unsere Angst, Hoffnungslosigkeit und Frust überwinden können. Oder drücken wir mit diesem Satz aus, dass wir einen auferstandenen Gott haben, der nicht nur unsere Reserven mobilisiert, sondern auch, wenn wir nichts mehr haben, keine Reserven mehr, uns Kraft, Mut, Hoffnung und Freude schenkt. Und deswegen wollen wir mal bildlich gesprochen mit zwei Jüngern von Jesus eine längere Strecke gehen. Und dieser Weg, den sie mit Jesus zusammen gegangen sind, hat sie total verändert. Auf diesem Weg haben sie ihre sinnlosen Durchhalteparolen vergessen, sie haben sie aufgegeben und stattdessen den auferstandenen Jesus wirklich erlebt. Und sie haben aus der Kraft heraus ihr Leben weiter gemeistert. Der Text steht im Lukas-Evangelium, die Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Das sind die Emmaus-Jünger, die meisten kennen das schon. Mein erster Gedanke dazu ist: Jesus lebt und er ist immer bei dir. Den Weg, den die beiden Jünger gehen, ist der Weg von Jerusalem nach Emmaus. Heute weiß man nicht mehr, welcher Ort Emmaus gewesen ist. Man weiß nur genau, weil das im Evangelium steht, dass es circa 11 Kilometer lang gewesen ist. Ich habe mal einfach gegoogelt, mal Google Map mal nachgeschaut, wie lang wäre denn die Strecke. Und ich habe festgestellt, das fand ich interessant, es wäre genau dieselbe Strecke wie von hier nach Reiskirchen. Also Axel, wenn du dahin läufst, wenn du gemütlich läufst, du fährst mit dem Fahrrad, kann man sagen, braucht man etwa zwei bis drei Stunden. Wer die beiden Jünger sind, das erfahren wir im weiteren Textverlauf nur zum Teil. Es wird nämlich nur von einem Jünger berichtet, wie er heißt. Und der nennt sich Kleopas. Kleopas taucht in der Bibel nur noch ein einziges Mal auf. Und zwar im Johannesevangelium. Und dort wird er als Onkel von Jesus beschrieben. Wenn es dieser Kleopas ist, von dem die Kirchengeschichtler ausgehen, dann ist er der Vater vom späteren Bischof von Jerusalem. Also er wäre ein Cousin von Jesus. Wie auch immer, diese zwei sind gerade von Jerusalem aufgebrochen und dann passiert Folgendes. berichtet uns der Lukas. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Und während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu, ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Die beiden Jünger unterhalten sich über die Ereignisse der letzten Tage und Stunden. Sie haben miterleben müssen, wie Jesus ihre Hoffnung, ihre absolute Hoffnung, verurteilt und hingerichtet wurde. Jesus ist nun für sie für immer tot. Und alles erscheint für sie jetzt total sinnlos. Es ergibt keinen Sinn mehr. Alle ihre Träume und Hoffnungen, die sie auf Jesus gesetzt haben, sind am Kreuz zerplatzt. Und dann haben vorhin einige Frauen noch so eine unglaublich würdige Geschichte davon erzählt, dass Jesus ja angeblich nicht mehr da wäre, er wäre auferstanden. So ein ausgemachter Blödsinn. Kleopas und sein Kollege, die können das Ganze nicht wirklich begreifen. Sie sind völlig durcheinander. Und während sie darüber so diskutieren, schließt sich plötzlich Jesus ihnen an. Dass er das macht, das klingt für uns so ein bisschen seltsam, aber zur damaligen Zeit war das vollkommen normal. Da hat man sich irgendwie, wenn zwei Leute gelaufen sind oder einer leid, einfach angeschlossen. Man konnte sich auch einer sehr großen Gruppe einfach anschließen. Das hat man so gemacht, das hat auch Spaß gemacht, man wäre gern gemeinsam unterwegs und außerdem war dann der Weg nicht so allein, man hat sich unterhalten und so weiter, so war das. Und während sich Jesus ihnen anschließt, erkennen aber die Jünger nicht, dass es Jesus steht, dass das Jesus ist. Im Text steht, dass ihre Augen gehalten waren. Oder anders übersetzt, dass sie von Blindheit geschlagen waren. Das heißt, dass etwas mit ihnen geschieht. Da passiert etwas mit ihnen. Nicht aktiv, sondern etwas Passives passiert mit ihm. Jemand oder etwas lässt sie nicht erkennen, dass der auferstandene Herr bei ihnen jetzt ist. Und das lässt vermuten, kann man ja sagen, okay, dann wird Gott sie mit Blindheit geschlagen haben, so wie damals den Pharao oder wie auch immer. Gott hat die beiden blind gemacht. Doch wenn wir uns den Textzusammenhang anschauen, dann wird deutlich, dass es ihre eigene Schuld war, dass sie Jesus nicht erkennen konnten. Sie sind so von ihrer Hoffnungslosigkeit, von der Trauer, von dem Schmerz gefangen, dass sie gar nicht wahrnehmen wollen, dass Jesus sie die ganze Zeit begleitet. Und ich habe mich gefragt und ich habe gedacht, stimmt, das ist doch manchmal auch unsere Lebensrealität. Wie sieht es denn aus, wenn es uns schlecht geht, wir uns Sorgen machen, wir seelische oder körperliche Schmerzen haben, die Angst uns nicht schlafen lässt? Und wir keine Hoffnung mehr haben, dann können wir doch auch den Eindruck gewinnen, Jesus ist nicht da. Der hat sich irgendwie verabschiedet, aber er ist nicht mehr da, der lässt uns allein. Aber die Tatsache ist, dass Jesus immer da ist. Er hat seinen Jüngern damals, und er sagt es auch uns heute, versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder der Ende der Welt. Auch wenn wir Jesus nicht wahrnehmen, dann ist Jesus schon längst bei uns. Manchmal still, heimlich und auch völlig unauffällig ist er dann plötzlich neben uns. Er weint sogar mit uns. Er trauert mit uns. Und er nimmt uns auch in den Arm. Nur wir merken es manchmal nicht. Jesus ist auferstanden. Und das ist die Wahrheit. Und er ist da. Und nicht die Wahrheit, die wir persönlich subjektiv wahrnehmen, unsere Gefühle, Gedanken oder Erfahrungen, die wir machen. Die Realität ist, Jesus ist da. Jesus ist immer bei uns. Und er wird sich uns, vielleicht nicht sofort, aber spätestens nach einer gewissen Zeit wieder zeigen. Die Jünger haben das erst am Schluss wahrgenommen. Jesus ist mit ihnen den ganzen Weg mitgegangen. Sie haben es nicht geschnallt. Aber am Ende haben sie gemerkt, Jesus ist da. Und während Jesus ihren Diskussionen zuhört und so tut, als wüsste er nicht, worüber die da diskutieren, fragt er sie, über was sie denn eigentlich hier diskutieren. Und der Kleopas, der antwortet ihm verwundert: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Jesus' Frage muss für die beiden total schräg gewesen sein. So als würde ein US-Amerikaner den anderen zur heutigen Zeit fragen, wer ist denn eigentlich unser amerikanischer Präsident? Der Vorwurf des Gebers zeigt aber auch gleichzeitig, dass diese Kreuzigung kein Randereignis gewesen ist. Also etwas, was nur ein paar Leute wussten, sondern das war eine Sensation damals in der Umgebung. Christus wurde gekreuzigt und jeder hat das mitbekommen und alle haben darüber diskutiert und gestritten. Kleopas klärt Jesus dann auf. Es ist auch so ein bisschen fast witzig. Er erzählt, wer Jesus ist und was er gemacht hat. Und Jesus hört sich das an, so wie er ist. Und dann erfährt Jesus, was für ein Spitzenprophet er gewesen ist, wie er durch Gottes Kraft mächtig gewirkt hat, wie alle seine Jünger darauf gehofft haben, dass Jesus jetzt als König in Jerusalem einzieht, sich dort krönen lässt und die verhasste römische Besatzungsmacht aus dem Land wirft. Doch dann, das erzählen sie ihm auch, ist dieser Traum zerstört worden, weil die Führer Israels ihn ans Kreuz haben nageln lassen. Und als wäre das nicht genug, so erzählen sie weiter, würde jetzt einige Frauen alle durcheinander bringen, weil sie behaupten, dass Jesus auferstanden ist. Nachdem Jesus den beiden Jüngern gut zuhört, geht er auf sie dann ein, indem er dann mal seine Sicht der Sache erzählt. Das ist mein nächster Gedanke. Jesus lebt. Er öffnet deine Augen. Jesus sagt ihnen: Wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht alles dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Ich sage euch ehrlich, ich wäre gern bei dieser absoluten, exklusiven Bibelstunde dabei gewesen. Denn die Tatsache ist doch, dass wir nur einen Bruchteil verstehen, aus dem Alten Testament verstehen, oder erkannt haben, wo Jesus da überall drin vorkommt. Wir sehen das gar nicht. Ich habe auf Krishona, als ich dort studiert habe, mal den Alttestamentler, den Dozenten gefragt, wie viele Bibelstellen gibt es denn eigentlich im Alten Testament, die auf Jesus hindeuten? Und da gab ihm zur Antwort: Björn, das sind so viele, aber wir kennen noch längst nicht alle. Ich finde diese eine Stelle so faszinierend, wo Jesus zum Beispiel den Sadduzäern, die ja nicht an die Auferstehung und nur an die ersten fünf Bücher Mose geglaubt haben, dann anhand dieser Stelle belegt, dass in diesen fünf Büchern Mose, dass wirklich Jesus derjenige ist, dass es ein ewiges Leben gibt. An einer Stelle, wo wir gar nicht, ich wäre nicht drauf gekommen. Und das ist faszinierend. Und es lohnt sich immer wieder im Alten Testament mal zu gucken, wo ist denn Jesus da drin? Mehr als wir denken. Und Jesus macht ihnen anhand des Alten Testaments deutlich, dass sie eine völlig falsche Auslegung über den Messias haben. So wie sie das Alte Testament auslegen, stimmt es irgendwie nicht. Jesus ist nicht gekommen, wie sie meinen, um mit Triumph und großem Tamtam dort jetzt der israelische König zu werden, der weltliche König zu werden. Und er belegt ihn und sagt, er ist gekommen, damit er erstmal leiden muss, damit er getötet wird und dann auferstehen wird, in den Himmel fährt und dann den Heiligen Geist schickt. Und erst dann tritt er eigentlich seine Königsherrschaft an. Um ihnen das zu belegen, geht Jesus das gesamte Alte Testament durch, angefangen von dem ersten Buch Mose bis hin zum letzten Buch der Propheten. Unzählige Bibelstellen erwähnt er und er zeigt ihnen, dass der Messias erstmal leiden muss und dass er dann auferstehen wird. Das Verrückte ist an dieser Sache, die Jünger, die zwei, hören sich das die ganze Zeit an. Und ich denke mir, die werden gedacht haben, stimmt, der uns erzählt, das stimmt, der musste ja sterben, musste leiden und dann auferstehen. Ja, aber irgendwie bringen sie das nicht zusammen, dass dann der tote Jesus ja irgendwann aufersteht und dass vielleicht der da mit ihnen das alles so auslegt, eventuell sogar der auferstandene Jesus ist. Sie haben so die Wahrheit, die hören sie von Jesus, aber irgendwie rutscht das nur, bleibt es im Kopf so hängen, aber es rutscht nicht ins Herz runter. Und ich glaube, das ist doch auch manchmal unsere Erfahrungswelt, die wir machen. Ich glaube, die meisten von uns wissen ja, dass wir ja ab 1.8. eine neue Stelle haben in Darmstadt Erheiligen und dass wir auf der Suche sind nach einer neuen Wohnung. Und wer weiß, wie es im Rhein-Main-Gebiet aussieht, der weiß, das ist fast ein hoffnungsloses Unterfangen. Und es sind nur noch 3,5 Monate. Und ich sage euch, wie meine Wahrnehmung momentan ist. Also, Björn, guck dir den Wohnungsmarkt an, guck dir die Preise an und was überhaupt angeboten wird, vergiss das. Das funktioniert überhaupt nicht. 3,5 Monate ist doch Schwachsinn. Das kann nichts werden. Und auf der anderen Seite haben wir die Zusage für diese Stelle in Darmstadt in der Stadtmission bekommen. Eine Zusage. Gott hat geführt. Und er will, dass wir diesen Dienst tun. Und da muss ich mich fragen, wenn Gott das will, dann wird er auch für uns die passende Wohnung haben. Und dazu kommt noch, und das ist jetzt so entscheidend auch für euch, wir lesen von den Wundern der Bibel. Wir lesen davon, dass Gott Tote auferweckt. Und wir halten es nicht für ein Märchen, sondern als das eine Realität. Dann frage ich mich, ist diese Wohnungssuche nicht irgendwie ein banale Peanuts im Verhältnis zu dem, dass ich einen Toten auferwecke? Ich stehe also an dem Punkt, an dem auch die beiden Jünger gestanden haben. Glaube ich dem, was Jesus mir sagt, wie er geführt hat und wie er Sachen bestätigt hat? Oder glaube ich meinem Gefühl, meinen Gedanken, meinen Erfahrungen? Und letztendlich geht es genauso um die Frage, die alles entscheidende Frage, ist Jesus wirklich auferstanden? Lebt er und leitet und führt er im Leben von uns? Oder ist er das nicht? Dann ist er eine historische Person gewesen. Toll, toll gewirkt. Aber dann tut er nichts mehr im Leben. Und es ist dann die Frage, wenn wir in Situationen kommen, in denen wir Angst haben, wo wir keine Hoffnung mehr haben, total uns machtlos fühlen, dann ist es so wichtig, dass wir nicht auf uns hören, was wir denken, was wir fühlen, was wir wollen, sondern dass wir dann das hören, was Jesus uns zugesagt hat in seinem Wort oder auch ganz persönlich. Seine Worte sind eben nicht Durchhalteparolen, mach, streng dich nur an und glaub nur fest und alles wird, nein, sondern sie sind Worte, die Kraft geben und lebensverändert sind. Sie haben Macht, alles zu bewirken, was er will. Die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus bewirkt noch eine weitere Sache bei den Jüngern. Und das ist, Jesus lässt ihr Herz brennen. Als sich Jesus und die beiden Jünger so langsam dem Ort Emmaus nähern, ist es mittlerweile schon früher Abend und es wird langsam dunkel. Jesus tut dann so, als wollte er weitergehen. Und die Jünger beackern ihn dann so in der typischen orientalischen Art und Weise, ziehen am Ärmel und sagen, oh, bleib doch hier, übernachte doch bei uns, das macht man so. Und Jesus lässt sich dann bei ihnen ein, er lässt sich zum Essen und Schlafen dort bei ihnen einladen. Und als die drei dann gerade so anfangen wollen zu essen, dann beschreibt Lukas Folgendes. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Erst in dem Moment, wo Jesus die Funktion des Hausherrn wahrnimmt und das Essen segnet und dann austeilt, begreifen die Jünger, das muss Jesus sein. Denn so wie Jesus gebetet, gesegnet und das Brot geteilt hat, das hat nur er gemacht, kein anderer. Scheinbar war das so ein Zeichen, wo sie sagen, das muss Jesus sein. Und sie erkennen Jesus und sie erkennen, der steht ja wirklich leibhaft vor uns. Und kaum haben sie ihn erkannt, verschwindet Jesus auf einmal wieder, löst sich in Luft auf. Doch eine sehr wichtige, tiefe Erkenntnis bleibt, wenn Jesus leibhaftig anwesend ist, dann passiert etwas ganz Wesentliches im Leben. In der anderen Übersetzung wird dieses Ergriffensein so ausgedrückt. Brannte nicht unser Herz in uns? Wisst ihr, ich bin auch schon lang genug Christ und ich glaube, vielen von euch, die lang im Glauben sind, die wissen, dass Glaube nicht immer so eine Hochphase hat. Glaube kann zu einer langweiligen Routine werden. Bei Bibellesen schlafen wir manchmal ein, wir fragen uns, was steht da überhaupt? Nachdem wir abend gebetet haben, fragen wir uns, was habe ich denn eigentlich gerade eben gebetet? Und wir erleben da manchmal auch keine berührenden Erfahrungen, wo Gott in unserem oder im Leben anderer Menschen gewirkt hat. Und wir fragen, das kann doch gar nicht sein. So ist aber Glaube. So kann es manchmal sein, und das wäre eine eigene Predigt für sich, dass Gott manchmal auch wirkt und bewusst uns in solche Phasen lässt. Aber, oder es gehört dazu, doch wenn bei uns so ein Zustand zu einem Dauerzustand werden wird, dann brauchen wir ein geistliches Update. Dann brauchen wir wieder die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, der uns wieder brennend macht. Und deswegen möchte ich dir, wenn das bei dir der Fall ist, den Mut dazu machen. Dass du dich eben nicht mit dem Zustand abfindest, nicht der Lüge glaubst, na das ist so, da kann man nichts dran ändern. Dummes Zeug, das ist eine Lüge des Teufels. Jesus will, dass du brennend bist. Und Jesus macht das auch. Wenn du sagst, das funktioniert nicht, weißt du, was du machst? Du leugnest letztendlich, dass Christus der auferstandene Herr ist und in deinem Leben alles bewirken kann. Es braucht nicht mehr als ein einfaches Gebet zu sagen, Jesus, hier bin ich und zünde du mich wieder an. Und dann kommt Jesus hinein. Er zwingt sich einem nicht auf. Er kommt hinein und er lässt dein Herz wieder brennend werden. Die beiden Jünger, die haben erlebt, dass Jesus wirklich lebt. Sie sind so tief von ihm ergriffen, dass sie dann alles stehen und liegen lassen, loslaufen. Wir müssen vorstellen, die haben Hunger, haben Durst. Interessiert sie nicht. Die sind müde. Auf einmal haben sie wieder Kraft. Es wird jetzt dunkel, das ist nicht ungefährlich bei Dunkelheit, dass man da von Räubern überfallen ist. Und sie haben einen anstrengenden 2- bis 3-stündigen Rückweg nach Jerusalem vor sich. Das interessiert sie alles nicht. Interessiert sie nicht, es hindert sie nichts, sondern sie laufen los. Sie müssen unbedingt den anderen Jüngern erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Und als sie in Jerusalem ankommen, dann werden sie von den restlichen Jüngern begeistert mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat Simon, also Petrus, gezeigt. Nicht nur Kleopas und sein Kollege haben erfahren, dass Jesus lebt, sondern auch die übrigen Jünger. Alle wissen, dass Jesus auferstanden ist. Und das finde ich die interessante Erfahrung, die wir machen können als Christen. Christus ist auferstanden. Und das können nicht nur Einzelne erfahren, sondern jeder, der mit Jesus lebt, erlebt das. Und deswegen wollen wir am Ende dieser Predigt das sagen, was die Christen seit Jahrhunderten sich an Ostern zusprechen. Und zwar nicht als Durchhalteparole, kommt, das schaffen wir schon, sondern als eine erfahrbare und veränderbare Kraft. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Amen.